Radio 1. Die Profis.
So, ich habe gerade mal angefangen, die neue Serie, relativ neu, von Tim Raue, Star Kitchen, wo Tim Raue, also der Berliner Sternekoch schlechthin, selbst losgeht und andere Sterneköche interviewt auf ihrem Weg zum Erfolg. Und dabei lernt man eine ganze Menge. Man lernt zum Beispiel, dass die meisten Leute wirklich sich den Hintern aufreißen, um überhaupt so einen Michelin-Stern zu bekommen. Und dass der wirtschaftliche Erfolg für die meisten gar nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern sie wollen Kunst schaffen auf dem Teller. Natürlich wäre es schön, wenn man davon dann auch gut leben könnte. Aber die große Frage: Lohnt sich das eigentlich, dieses große Ziel zu erreichen, 1, 2, 3 Michelin-Sterne zu haben? Lohnt sich das finanziell, weil man dann unabhängiger wird, tun kann, was man will? Tim Raue hat es geschafft, andere haben es nicht geschafft. Jetzt gibt es eine Studie dazu, die zumindest die Situation in Spanien einfach mal untersucht hat. Und die lassen wir uns vorstellen von einem, der vor allen Dingen auf Kartoffeln und Erbsen steht.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Ja, einen an Baiser geschäumten Petersilienflan mit irgendwas Dings wünscht dir, lieber Marc.
Auf einem Selleriespiegel.
Genau. Ja. Selleriespiegel, Mahlzeit. Das ist ganz wichtig, Mahlzeit. Ja, du bist nicht so der Gourmet-Esser, ne, oder?
Nein, lehne ich ab, liebe Hörerinnen und Hörer. Bitte hört auf, die Ines und mich zu haten, wenn wir einfach nur schlichtes Essen posten. Da gibt es jedes Mal einen Shitstorm, ob wir nicht kochen können. Wir lieben einfaches und simples Essen. Okay. Wie du schon gesagt hast, Erbsen, Kartoffeln, Möhren, Kochen, Ende.
Das ist ja auch sympathisch. Also die Frage ist ja schon oft gestellt worden, lohnt es sich, einen Michelin-Stern zu bekommen? Lohnt sich das, wirkt sich das finanziell gut aus? Und für zumindest für die spanische Gastronomie gibt es jetzt eine Antwort. Was genau haben die gefragt?
Es gibt sogar mehrere Studien. Ich habe ganz viele Studien, weil ich heute Morgen im Eifer war, dazu rausgesucht. Eine von 2022 von der Purdue University geleitet. Die allerneueste, die ist ganz neu, auch von diesem Monat, wo es aus New York untersucht wurde. Und noch ein paar andere. Und ich fasse die mal ein bisschen zusammen. Ich will nur dazu sagen, die Datenmenge war sehr, sehr, sehr hoch. Die haben sich super viel Mühe gemacht. Das ist also nicht einfach jetzt nur so ein Gelaber oder so einzelne Beobachtungen, sondern die haben wirklich Tausende und Zehntausende von Reviews bei Google untersucht, sich dann angeguckt, wann die Restaurants schließen, wann sie öffnen, wie es in der Vergleichsgruppe ist, also von denen, die keinen Stern bekommen oder von denen, die nie einen wollten und so weiter. Und es stellt sich heraus, dass wenn man, also ich sag mal, die erste Studie, 160.000 Reviews für 218 Restaurants, darunter 109 Michelin mit Michelin-Sternen, da zeigte sich das erste, das war 2022, dass gar nicht so sehr die Essensqualität da im Vordergrund steht, sondern dass die Restaurants sich daran anpassen müssen, was die Leute sonst so erwarten. Also zum Beispiel, ob das Essen super, super frisch ist, ob es schön dargeboten ist, ob das Restaurant schön aussieht, ob es schön eingerichtet ist und so. Und daran sieht man schon das, was du angedeutet hast. Dann sind natürlich die Köche und Köchinnen verzweifelt, weil sie ständig diesen Anpassungsdruck haben, den sie gar nicht haben wollten, weil sie wollten ja, wie du schon gesagt hast, Kunst auf dem Teller erschaffen und nicht Kunst auf der Lampe oder auf dem Tisch oder sonst wo. Und die nächste Studie, die ist aus New York, weil den Michelin gibt es ja erst seit 1900 in Frankreich, die Sterne seit 1930 und dann erst 2005 sind die ins außereuropäische Ausland gegangen. 39 Restaurants wurden dann sofort aufgenommen und da konnte man das jetzt sehr, sehr schön nachverfolgen, weil New York eh so kurzlebig ist. Als ich in den 1990ern dann gelebt habe, hat zum Beispiel die Nouvelle Justine aufgemacht, ein BDSM-Restaurant, wo während des Essens wurden dann so BDSM-Darbietungen gemacht.
Konnte man sich auspeitschen lassen zur Vorsuppe?
Ja, konnte man auch. Das musste man aber extra auf der Karte bestellen. Aber normalerweise wurde das dann immer in der Mitte des Raumes gemacht. Alles so schwarz gehalten, eine ganz tolle Bar und so. Mhm. Also das war ein toller Land. Aber da stand dann schon in den Reviews, wird das nächste Jahr wahrscheinlich nicht überleben, weil es dann nicht mehr cool ist. Weil dann ist der Novelty-Effekt weg. Also da sieht man schon, es geht wieder um die Einrichtung und alles andere. Das war aber kein Sternerestaurant. Und in der Tat, da zeigt sich, dass die Hälfte oder fast die Hälfte der Restaurants, die einen Stern bekommen, super schnell wieder schließen. Innerhalb kürzester Zeit, während diejenigen, die keinen Stern bekommen oder nie einen bekommen haben, da schließen viel, viel weniger. Nämlich nur 35 von 184 Restaurants. Bei denen, die einen Stern bekommen, schließen 42 von 92. Und der Grund ist jetzt, dass erstens die Vermieter die Miete anheben, weil die sagen, geil, die verdienen jetzt garantiert mehr. Das ist das Erste. Das Zweite ist, alle ringsrum, alle Mieten werden auch immer teurer. Das heißt, der Druck wird so groß, dass viele von den Sternrestaurants bewirkt haben, dass das Viertel schick wird, sie aber dann ihre eigene Miete nicht mehr bezahlen können. Und das größte Problem ist, dass viele der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich mega bis zum Stern anstrengen. anstrengen und hinterher dann sich aber woanders hin bewerben, weil sie das Ganze nur gemacht haben, damit sie mal in einem Sternerestaurant gearbeitet haben. Das heißt, der Laden verliert jetzt auch noch die wichtigste Ressource, nämlich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Kurz gesagt, alle Studien, die ich durchgeforstet habe, zeigen, Michelin-Sterne sind der größte Fluch, der dir passieren kann, weil du verlierst die Mitarbeiter und du musst dich auf einmal um alles andere kümmern, nur nicht mehr ums Essen.
Gut, das finde ich mal eine sehr eindeutige Antwort. Vielen Dank, lieber Marc.
Sehr gerne.
Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.